Ernährungswissen mit Nico Rittenau. Der Podcast für Ernährungswissenschaft der Ernährungswissenschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. In der heutigen 30. Episode der zweiten Staffel und somit der vorerst letzten Episode von dieser Staffel sprechen wir zu Beginn über eine Studie, in der geguckt wurde, wie sich unterschiedliche Gemüsesorten auf Krebszellen auswirken. Und im späteren Verlauf der Episode gucken wir dann noch, ob man dadurch auf etwas in der eigenen Ernährung schließen kann, ob man daraus gewisse Schlüsse ziehen kann und wenn ja, welche. Und ja, vielleicht gibt es ja das ein oder andere Gemüse, das in Bezug auf die Krebsentwicklung besonders interessant bzw. relevant ist. Nico, was genau ist das für eine Studie? Aus welchem Jahr ist das? Was wurde da gemacht und was wurde da gezeigt?
Die Studie wurde 2009 veröffentlicht und ist von der Erstautorin Dominique Boivin aus Kanada und ihrem Team und hat insgesamt 34 verschiedene Gemüsesorten bzw. daraus hergestellte Extrakte getestet und hat diese 34 unterschiedlichen Extrakte jeweils auf 8 verschiedene menschliche Krebszelllinien getestet, indem sie die Extrakte dann mit den jeweiligen Krebszelllinien inkubiert hat und dann die Zellproliferation, also das Zellwachstum getestet hat. Das war ein wichtiger Teil der Studie. Außerdem wurde der Studie auch noch die antioxidative Kapazität dieser Gemüseextrakte getestet und weil natürlich die Frage dann auch aufkommt, wenn gewisse Extrakte Krebszellen inhibierend wirken, also das Krebszellenwachstum reduzieren, wie steht es denn um menschliche Zellen, weil die sollen natürlich dann durch diese Extrakte nicht inhibiert werden in dem Wachstum und auch das wurde dann im nächsten Schritt getestet, haben denn diese Extrakte eine hemmende Wirkung auf das Wachstum gesunder Zellen. Hier wurde jetzt als Beispiel in der Studie wurden Fibroblasten, also Zellen aus dem Bindegewebe genommen, stellvertretend für die gesunden menschlichen Zellen. Und Studien dieser Art sind natürlich hochinteressant, weil sie uns eine ganze Reihe an spannenden Daten liefern. Man muss diese Studie natürlich richtig einordnen und kann jetzt dann sagen, nur weil dieser Extrakt hier in dieser Studie das Krebszellenwachstum teilweise wirklich um 100% inhibiert hat, dass man quasi, wenn man jetzt täglich dieses Lebensmittel isst, quasi immun gegen die Entstehung von Krebs ist. Man muss natürlich immer die Frage stellen, wie hoch können denn die Konzentrationen aus Lebensmitteln von den jeweiligen bioaktiven Stoffen überhaupt in der Blutbahn und damit im Organismus werden. Das heißt, wie bioaktiv wird dieser Stoff überhaupt aus der Nahrung aufgenommen? Wie viel müsste man denn von den jeweiligen Lebensmitteln überhaupt essen? Und es ist natürlich auch die Frage, wenn man jetzt einen regelmäßigen Gemüsekonsum beispielsweise hat mit diesen Stoffen und es darum geht, Krebs präventiv vorzubeugen, also die Entstehung dieser entarteten Zellen, ob dann vielleicht auch andere Dosen schon ausreichen, niedrigere Dosen eines regelmäßigen Verzehrs im Vergleich jetzt zu den Krebszelllinien, die hier an ihrem weiteren Wachstum in dem Experiment haben gehindert werden müssen am Wachstum. Das heißt, es gibt natürlich viele offene Fragen, aber was es aus meiner Sicht tut, sind zwei Dinge. Zum einen, es bestätigt Beobachtungen, die wir aus anderen Studiendesigns haben. Wir sprechen im weiteren Verlauf noch über erste klinische Pilotstudien mit Extrakten aus diesen Gemüsen. Wir sprechen über epidemiologische Daten, wo wir also zumindest einmal Korrelationen sehen zwischen einem höheren oder einem niedrigeren Verzehr der unterschiedlichen Gemüsesorten und einem höheren oder niedrigeren Auftreten von gewissen Krebserkrankungen. Und am Ende des Tages soll aus meiner Sicht Untersuchungen und Studienergebnisse wie diese vor allem helfen, dass wenn wir jetzt im Supermarkt sind, potenziell sollten wir uns in der Gemüseabteilung und auch in der Obstabteilung ja möglichst saisonal, regional bedienen. Das heißt, wenn wir jetzt mehrere saisonale, regionale Gemüsesorten zur Auswahl haben und die uns alle gleich gut schmecken, dann können wir Studienergebnisse wie diese vielleicht verwenden, um zu sagen, okay, wenn jetzt die Wahl habe zwischen zwei Sachen, die ebenso regional sind, die ebenso schmecken, dann nehme ich vielleicht das, was ein noch besseres antiproliferatives oder zusätzlich auch antioxidatives Potenzial haben. Das ist auch eine wichtige Take-Home-Message, was ja auch schön ist. Jene Lebensmittel, die in der Studie die höchsten antioxidativen Werte erzielen konnten, waren auch die höchsten antiproliferativen Effekte erzielen konnten. Mhm. Man muss sich jetzt also nicht entscheiden zwischen dem einen oder dem anderen. Und wichtig ist natürlich auch, und muss man, glaube ich, als Ernährungsfachkraft im Zuge dessen einmal darauf hinweisen, auch wenn es eigentlich selbstverständlich ist, man sollte natürlich jetzt immer die Waage halten. Also das oberste Ziel über all der Besprechung von solchen Details wie heute ist natürlich, das oberste Ziel der Ernährung ist, dass sie abwechslungsreich, ausgewogen, nährstoffbedarfsdeckend ist. Und selbst im Bereich von Gemüse, wir zum einen einmal dann nicht nur noch Gemüse essen sollen, in der Hoffnung, dass wir möglichst viel Gemüse haben, um dann auf jeden Fall immun gegen Krebs zu werden. Und auch innerhalb der Kategorie Gemüse dürfen und sollen wir bitte auch gerne weiterhin andere Gemüsesorten, auch wenn man dann am Ende der Podcast-Episode alle Gemüsesorten kennt, die dann in den Top 10 waren, soll man natürlich bitte gerne auch weiterhin andere Gemüsesorten zu sich nehmen, denn die liefern zum Teil auch andere Nährstoffe, die für uns wichtig sind. Und am Ende des Tages, und das sehen wir sowohl in Bezug auf einzelne Nährstoffe, aber auch in Bezug auf unterschiedliche Lebensmittel wie Gemüse, gilt dieses schöne alte Paracelsus-Prinzip, die Dosis macht das Gift. Und selbst Stoffe, die antikanzerogen wirken, die das Krebszellenwachstum in diesen Experimenten tatsächlich hemmen konnten, ein und dieselben Stoffe, die das in physiologischen Konzentrationen, wie wir später noch sehen, potenziell auch beim Menschen induzieren können, sind jene Stoffe, die im Übermaß auch negative Effekte haben können. Und das ist nicht nur ein theoretisches, sondern auch ein praktisches Konzept. Es gibt zum Beispiel einen sehr interessanten Fallbericht, eine Case Study, die ich gerne teilen würde. Die stammt von einer 88-jährigen chinesischen Frau, die ins Krankenhaus, in die Intensivstation eingeliefert wurde, weil sie lethargisch und auch bewegungsunfähig war. Also sie konnte schon mehrere Tage, bevor sie eingewiesen wurde, wo man auch die Frage stellt, okay, wenn die Person jetzt, wie beschrieben, mehrere Tage davor schon nicht mehr gehen und nicht mehr schlucken konnte richtig, warum wurde die dann erst so spät eingeliefert. Aber ja, sie wurde erst nach mehreren Tagen der Gehunfähigkeit eingeliefert. Und was man letztendlich dann anhand der Anamnese bemerkt hatte, die Person hatte über mehrere Monate hinweg täglich 1 bis 1,5 Kilogramm rohen Bok Choy gegessen.
Also ein Kreuzblütlergemüse, oder?
Genau, ein Kreuzblütlergemüse. Mhm. Und du denkst wahrscheinlich schon in die richtige Richtung. Da steckt ja etwas drin, was mit welchem Organ vielleicht interferieren kann.
Organ? Also ich hätte es, also stoffmäßig hätte ich jetzt ITCs getippt und definitiv. Organ vermutlich wie meistens Leber, aber da bin ich mir gerade unsicher.
Mhm. Genau, im Zweifelsfall ist es immer die Leber, diesmal aber nicht, nee, es ist die Schilddrüse. Vielleicht haben wir schon mal davon gesprochen, dass ja die hohe Konzentration von diesen Glucosinolaten beziehungsweise den Abbauprodukten, den Isothiocyanaten, den ITCs und anderen, vor allem natürlich, wenn die Jodzufuhr eh schon marginal ist, muss man auch dazu sagen, wenn man sehr gut versorgt ist, weniger, wenn man marginal versorgt ist, kann die sehr hohe Zufuhr dieser sekundären Pflanzenstoffe die Aufnahme von Jod in die Schilddrüse reduzieren bzw. sehr, sehr stark vermindern.
Sprich, hat das dann im Umkehrschluss bei ihr eben zu einem Jodmangel geführt?
Genau, beziehungsweise der Jodmangel hat dann zu einer sehr starken Schilddrüsenunterfunktion geführt, die bei ihr so stark ausgeprägt war, dass sie in ein sogenanntes hypothyreotisches Koma gefallen ist. Und das ist eine lebensbedrohliche Komplikation. Also da kann man dran sterben. Und das führte eben zu der Lethargie und zu den anderen negativen Effekten, die bei der Frau beobachtet wurden. Und sie wurde dann medikamentös behandelt und natürlich wurde die Ernährung wieder normalisiert und dann war das auch wieder in Ordnung. Aber es zeigt eben dieses schöne Beispiel dieser U-förmigen Risikokurve. Ja, ein nicht vorhandener Konsum von Kreuzblütlergemüsen ist in diversen Studien mit einem höheren Risiko für das Auftreten von gewissen Erkrankungen assoziiert. Aber natürlich auch ein zu hoher Konsum dieser Lebensmittel kann schaden, vor allem auch akut schaden, weil die negativen Effekte des Weglassens sind ja ein bisschen zeitverzögert, aber das andere kann wirklich auch akut innerhalb von jetzt in diesem Fall mehreren Monaten, aber teilweise auch innerhalb von wenigen Wochen schon zu akuten Problemen führen. Und die Frage stellt sich natürlich noch, warum hat sie das überhaupt gegessen? Was war der Grund?
Eine Bitte. Zwischenfrage noch, ich bin mir gerade nicht sicher, ob du es jetzt erwähnt hast, aber wurde in der Case Study gesagt, ob sie den Bok Choy roh oder gekocht gegessen hat, beziehungsweise also es wurde gesagt?
Es wurde gesagt und ich habe es tatsächlich auch gesagt, aber vielleicht ging es unter, weil das fand ich nämlich auch von der Menge her, weil 1,5 Kilo gekochten Bok Choy ist schon eine Ansage, aber sie hat ihn roh gegessen und das ist halt eine wirkliche Ansage und vor allem, du willst wahrscheinlich auch auf die Hitzebeständigkeit der Glucosinolate hinaus, oder?
Genau, also würde es einen Unterschied machen, wenn sie ihn gekocht hätte?
Ja, hätte es definitiv. Weniger wegen den Glucosinolaten per se, sondern aufgrund der Enzyme, der Myrosinase-Enzyme, die die Umwandlung in ITCs, Isothiocyanate und andere Stoffe erst möglich machen. Und dadurch, dass dieses Enzym hitzeempfindlich ist, daher kommt ja auch die Empfehlung eigentlich explizit, entweder die Kreuzblütler kurz zu schneiden und dann einige Minuten zu warten, bevor man sie erhitzt, damit diese Umwandlungsprozesse stattfinden können. Weil das ja eigentlich genau diese ITCs sind, jene krebshemmenden Stoffe, die wir eigentlich haben wollen, die aber eben in der Überzufuhr natürlich auch negativ wirken können. Aber ja, du hast vollkommen recht, hätte sie die einfach gekocht und eben nicht vorher vom Kochen nach dem Schneiden noch länger gewartet, dann wäre ihr aller Voraussicht nach gar nichts passiert, weil die Glucosinolate sind im Gegensatz zu den ITCs deutlich weniger potent und deutlich weniger bioverfügbar. Für die Leute vielleicht, die das jetzt zum ersten Mal hören, weil für uns ist natürlich klar, worüber wir sprechen, zwei Gruppen von Lebensmitteln, zwei besondere Gruppen von Lebensmitteln, nämlich die Kreuzblütlergemüse, zu denen ja auch der Bok Choy gehört, aber auch der Brokkoli, Rotkohl, Blumenkohl, Rucola, Senf und viele weitere, und zum anderen die Zwiebelgewächse, also Zwiebel, Knoblauch, Schnittlauch, Lauch, Frühlingszwiebel etc. Beide haben andere Stoffe natürlich, aber die demselben Prinzip folgen, nämlich in beiden befinden sich Vorgängerstoffe von sehr potenten antiproliferativen Stoffen, die allerdings erst dann im Lebensmittel entstehen, wenn die Zellwände beschädigt werden und durch die Beschädigung der Zellwände gewisse Enzyme als Katalysatoren mit diesen Vorgängerstoffen in Berührung kommen. Das heißt, bei dem
Vielleicht auch noch mal kurz, weil du es jetzt ich glaube, eingangs schon mal erwähnt hast, aber sicher auch noch häufiger sagen wirst, antiproliferativ, für alle, die das nicht mitbekommen haben, gegen Krebs.
Genau, also das Zellwachstum hemmend, genau, die Zellteilung hemmend, genau, und damit das Krebszellwachstum hemmend.
Nur bei Krebszellen eigentlich?
Das ist das, was wir auch noch besprechen werden, weil natürlich das, was ich eingangs erwähnt habe, aber wir können es auch gerne vorwegnehmen, das haben die Wissenschaftler natürlich dann auch mit diesen Extrakten getestet. Das war das Beispiel mit den Fibroblasten vom Bindegewebe, wo wir gesehen haben, dass die allermeisten dieser Extrakte gar keine antiproliferative Wirkung auf die Fibroblasten hatten und bei manchen Gemüsen in dieser Dosis ganz, ganz schwach ausgeprägte, die vermutlich physiologisch irrelevant sind. Die wirklich starke Hemmung hat es nur bei den Krebszellen bewirkt, was eine sehr gute und wichtige Nachricht ist. Weil ansonsten müssen wir uns entscheiden. Zelle.
Ja, genau.
Ja, nee, müssen wir zum Glück nicht. Genau.
Okay, sorry, du warst bei den Schnittlauch, bei den Lauchgewächsen und den Kreuzblütlern.
Genau. Also wie gesagt, durch die Beschädigung der Zellwände, das heißt, also ursprünglich von der Pflanze ausgebildet zum Schutz vor Fraßfeinden, wenn also anfangen würden, Schädlinge die Pflanze anzuknabbern und damit ja natürlich zerstören würden. Und in einer wissenschaftlichen Publikation wird es bei den Kreuzblütlern auch als die sogenannte Senfölbombe bezeichnet. Das ist eben diese katalytische Reaktion, wenn die Vorgängerstoffe, Namen muss man sich nicht merken, aber die Glucosinolate vor allem, beispielsweise bei den Kreuzblütlern, mit den Myrosinase-Enzymen in Kontakt kommen und dann diese Isothiocyanate und weitere Stoffe bilden, die auch diesen charakteristischen Kohlgeschmack und das Kohlaroma liefern, das manche mehr, manche weniger mögen, Fraßfeinde offensichtlich gar nicht mögen.
Und auch den Geruch, oder?
Ja, genau, der Geruch, der Geschmack, alles, was man kohlig kennt, genau. Beziehungsweise auch zwiebelig kennt, bei den Zwiebelgewächsen und beim Knoblauch. Auch das, was uns weinen lässt, wenn wir die Zwiebel schneiden. Nur das sind andere Stoffe. Da ist es eine Gruppe von Stoffen, weil die bekanntesten ist das sogenannte Aliin, was dann durch die Alinase zu sogenannten Alicin konvertiert wird. Das heißt, der Mechanismus ist bei beiden derselbe. Und wenn wir von moderaten physiologischen Mengen sprechen, dann wollen wir diese Endstoffe, also diese Stoffwechselendprodukte haben, weswegen die Empfehlung grundsätzlich lautet, haben wir ja auch schon im Vegan-Klischee die Kochbuch und in den Kochvideos gesagt, dass man die Zwiebelgewächse und die Kreuzblütler schneidet und dann kurz stehen lässt, 10, 15, 20 Minuten und sie dann erst weiter verarbeitet, weil in dieser Zeit konnte die enzymatische Aktivität dazu führen, dass diese dann auch hitzestabileren Endprodukte entstehen, wobei man sagen muss, gerade das Alicin ist jetzt nicht sehr hitzebeständig, also wenn ich die Zwiebel dann jetzt sehr, sehr, sehr lange bei höheren Temperaturen koche, geht da auch einiges weg. Die Myrosinase-Endprodukte, also die ITCs, sind da etwas beständiger, aber zumindest können wir dann eben eine gewisse Mindestmenge von diesen Stoffen erzeugen, aber eben, um nochmal auf die alte chinesische Frau zurückzukommen, genau diese Stoffe können im Übermaß genossen und meistens auch in Kombination mit anderen Problemen, wie zum Beispiel in diesem Fall jetzt mit einer marginalen Jodzufuhr, eben dann auch wirklich zu schwerwiegenden Problemen führen. Und daher lautet wie so oft die Empfehlung natürlich, sich abwechslungsreich zu ernähren und ja, gerne diese Gemüsesorten regelmäßig zu essen, aber nicht in Übermaßen.
Also in Bezug auf die Risikokurve eigentlich ähnlich wie bei vielen Nährstoffen. Man möchte nicht nichts davon zuführen, man möchte aber auch nicht zu viel davon zuführen, um sowohl keine Unterversorgung als auch keine Überversorgung zu riskieren.
Ganz genau. Es ist dieses Prinzip dieser U-förmigen Risikokurve, du sagst es richtig, es ist bei den Nährstoffen genau wie bei den Lebensmitteln und man sollte halt zumindest im Großen und Ganzen so ein bisschen die therapeutische Breite der Lebensmittel und auch der jeweiligen Nährstoffe kennen, damit man ungefähr es hinbekommt, einen Nährstoffmangel zu vermeiden, und natürlich auf der anderen Seite auch eine Überzufuhr. Und natürlich bei den Lebensmitteln ist diese therapeutische Breite immer viel, viel breiter. Also hätte sie jetzt anstatt 1,5 Kilo jeden Tag 200 Gramm gegessen, wäre es vermutlich wenig bis gar kein Problem gewesen. Aber bei den Nährstoffen natürlich kann, gerade wenn wir jetzt über Supplemente sprechen, die therapeutische Breite natürlich relativ eng sein. Und gerade diese hochdosierten Nahrungsergänzungsmittel, die man auch auf Dauer nicht einnehmen sollte, die aber oft von Nahrungsergänzungsmittelfirmen so verkauft werden, die sollte man eben meiden. Und wenn man regelmäßig supplementiert, was ja für die Grundversorgung relevant ist, sollte man sie natürlich in physiologischen Dosen bewegen, die sich im Bereich der Zufuhrempfehlungen der Fachgesellschaften bewegen und die zusammen mit der Nährstoffzufuhr über die Lebensmittel natürlich nicht über die sogenannten Tolerable Upper Intake Levels, also diese täglichen langfristigen Höchstzufuhren, hinausgehen. Genau. Und man kann es schon mal gerne vorweg auch nehmen, falls es von Interesse ist. Gibt es so konkrete Maximalzufuhren für Lebensmittel? Für viele nicht, aber interessanterweise für den Knoblauch zum Beispiel schon. Also für den Vertreter aus den Zwiebelgewächsen hat die WHO einen Grenzwert von 5 Gramm Knoblauch pro Tag für die langfristige Zufuhr genannt. Bezieht sich auf die Menge an Allicin, die darin enthalten ist. Und klar, man kann auch ein bisschen mehr davon essen, man muss jetzt jedes Mal abwiegen, plus die wenigsten Leute essen wirklich 365 Tage lang Knoblauch. Das heißt, für jeden Tag, wo man nicht isst, kann man schon mal das Zweifache essen. Aber damit man einmal eine Kenngröße gehört hat. Und
Bezieht sich das dann auf rohen Knoblauch?
Das ist frischer roher Knoblauch.
Also das ist ja eine Art und Weise, wie ihn, glaube ich, wenige Leute verzehren, zumindest eben auf regelmäßiger Basis.
Viele essen ihn ja wahrscheinlich als Pulver, als Gewürz, meinst du, gell?
Entweder das oder, keine Ahnung, ich persönlich brate den meistens mit an, mit den Zwiebeln. Also ich koche den halt auch mit.
Das meinst du. Okay, also grundsätzlich ist die Menge an frischem Knoblauch gemeint. Natürlich, wenn du jetzt die 5 Gramm kochst, ist immer noch das gemeint. Aber natürlich, wenn du ihn kochst, ist davon auszugehen, dass du zum Beispiel den Allicingehalt durchs Kochen ja reduzieren wirst. Und das, da könnte man natürlich mehr nehmen. Grundsätzlich spricht sie da schon von, also quasi kein, wie du sagst, kein Mensch nicht. Ich kenne einige, aber nicht so viele Menschen essen sehr große Mengen an rohen Knoblauch. Dass die WHO-Empfehlungen beziehen sich schon auch aufs Kochen, aber haben natürlich auch einen immensen Sicherheitspuffer drin. Also ich würde auch kein Problem darin sehen, wenn Leute auf täglicher Basis 10 Gramm Knoblauch essen würden. Aber es gibt uns zumindest einmal so ein bisschen einen Anker, dass wenn jetzt sich die Frage stellt, ist es vielleicht sinnvoll, jeden Tag 100 Gramm Knoblauch zu essen? Nein. Auch wenn der sehr gesund ist.
Ich glaube, da ist man dann auch nicht mehr gesellschaftstauglich.
Man ist nicht mehr gesellschaftstauglich, du sagst es. Und auch das war überrascht, wie viele Fallberichte es gibt von teilweise schwerwiegenden Nebenwirkungen von sehr hohem Knoblauchverzehr. Also von einfach nur unangenehmen Dingen wie Sodbrennen, Speiseröhrenschmerzen, Magenschmerzen, Übelkeit und ähnliches, aber zum Teil auch schwerwiegendere Komplikationen wie zum Beispiel ein Dünndarmverschluss und ähnliches sind bei sehr hohen Zufuhrmengen an Knoblauch beobachtet worden. Und das ist zurückzuführen auf gewisse sekundäre Pflanzenstoffe, in diesem Fall jetzt allen voran das Allicin. Und erneut eben ist es jenes Allicin, was uns in moderaten Mengen und auf Dauer genossen, unter anderem eben, wie wir noch besprechen werden im Detail, aber einer der Stoffe ist, die eine antiproliferative Wirkung und damit eine gesundheitsförderliche Wirkung haben, aber im Übermaß genossen, man denke an die U-förmige Risikokurve, uns eben auch schaden kann.
Du hast eingangs erwähnt, dass es unterschiedliche Gemüsearten auf unterschiedlichen Plätzen gab, was jetzt die eingangs erwähnte Studie betrifft. Was genau waren das für Plätze, beziehungsweise was, also ich glaube, du hast an einer Stelle antioxidativ wirkende Effekte, aber eben auch antiproliferativ wirkende Effekte angesprochen. Was wurde da sonst noch so untersucht und was waren denn jetzt jeweils die ersten paar Plätze, also welche Gemüsesorten standen da jeweils am Stockerl, wie man in Österreich sagen würde?
Jawohl, genau. Zurückkommend auf die eigentliche eingangs gestellte Frage, was hat die Studie gezeigt, was sind die Ergebnisse? Wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift, aber ich denke, es ist wichtig, das auch zu besprechen, weil wenn man das nicht richtig einordnet, dann führt das zum einen, glaube ich, dazu, dass Leute die Studienergebnisse nicht richtig einordnen können in den Gesamtkontext und sie gewichten die vielleicht auch ein bisschen falsch. Deswegen ist mir wichtig, auch nochmal zu sagen, natürlich das Grundprinzip, was über all diesem steht, ist eben die ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung. Und welche Lebensmittel da ganz vorne mit dabei waren, kann man sich wahrscheinlich jetzt mittlerweile schon denken, weil wir haben ja schon über zwei Lebensmittelgruppen gesprochen. Daher habe ich die Überraschung vielleicht schon ein bisschen verdorben. Aber es sind genau die Vertreter dieser beiden Lebensmittelgruppen. Das heißt, es sind die Kreuzblütler-Gemüse, das heißt Brokkoli und Grünkohl und Rotkohl und Weißkohl, Blumenkohl, Rucola, Senf etc. Und es sind eben die Zwiebelgewächse, Knoblauch, Schnittlauch, Frühlingszwiebel und alle Arten von Zwiebeln, rote, gelbe und so weiter. Und die waren tatsächlich mit wenigen Ausnahmen die einzigen Gemüse, die es in allen 8 Krebszelllinien, weil Krebszellen waren das war Magen, Brust, Bauchspeicheldrüse, Gehirn, Lunge, Niere, mehrere Arten von Hirntumoren und Prostatakrebszelllinien. Das ist sehr unterschiedliche Krebszellen, die an unterschiedlichen Orten des Körpers auftreten. Aber grundsätzlich die Wirkungsweise war bei allem dieselbe. Das heißt, man kann grundsätzlich mal davon ausgehen, und das wird auch durch epidemiologische Beobachtungen gestützt, wo wir es bei all diesen Krebsarten sehen, dass Leute, die regelmäßig höhere Mengen dieser Gemüse essen, tatsächlich ein statistisch signifikant geringeres Risiko haben, an diesen Krebserkrankungen zu erkranken. Und das alleine, die Beobachtung alleine, ist natürlich einmal noch nicht so aussagekräftig, weil die Beobachtung alleine in den epidemiologischen Studien ist einmal nur eine Korrelation. Das heißt, man sieht, Leute, die mehr Kohlgewächse essen, haben zum Beispiel ein geringeres Auftreten. Übrigens auch für Diabetes. Also die Frau, die da so unglaublich viel Kohlgewächse gegessen hat, habe ich gar nicht mal aufgelöst, hat das gemacht, weil sie gehört hat, dass das gut für Typ 2 Diabetes wäre, und sie war Diabetikerin und hat aber erneut eben die Menge nicht beachtet und hat auch die Studien eben falsch aufgefasst. Denn was man sieht, ja, ein regelmäßiger Verzehr von Kreuzblütlergemüsen reduziert das Risiko für das Auftreten von Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Das macht aber natürlich die Kohlgewächse jetzt nicht automatisch therapeutisch auch wirksam, wenn schon zum Beispiel eine schwerwiegende Insulinresistenz besteht. Und man muss natürlich auch sagen, gerade so Erkrankungen wie Diabetes und andere Stoffwechselerkrankungen, die sind wahnsinnig multifaktoriell. Und das heißt, nur durchschnittlich haben Leute, die weniger Kohlgewächse essen, ein höheres Diabetesrisiko. Wenn du aber natürlich jetzt, wenn du sagst, mir schmeckt aber kein Kohl, habe ich jetzt ein Problem, kriege ich jetzt wahrscheinlich ja Diabetes. Naja, nur wenn du ansonsten die Risikofaktoren der westlichen Welt mitbringst, wie Übergewicht, zu hoher Zuckerkonsum etc. Wenn du jetzt eine ausgewogene Ernährung hast, wenn du normalgewichtig bist, wenn du die regelmäßig körperlich betätigst und keine Kohlgewächse isst, mag es vielleicht wirklich sein, dass du vielleicht die antiproliferativen, die krebspräventiven Effekte nicht mitnimmst. Aber in Bezug auf den Diabetes sehe ich jetzt da absolut kein erhöhtes Risiko. Ja, und ebenso wie beim Diabetes sehen wir eben auch in den epidemiologischen Daten, dass ein geringeres Auftreten von diesen und weiteren Krebserkrankungen geringer ist, wenn Leute höhere Mengen an Kreuzblütern und Zwiebelgewächsen essen. Das heißt, im ersten Moment ist es nur eine Korrelation. Wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen, was das Problem mit diesen Beobachtungen ist, weil diese Studien wirken ja imposant. Da werden Zehntausende, teilweise Hunderttausende Leute über lange Zeiträume, Jahre bis Jahrzehnte beobachtet und wahnsinnig viele Daten gesammelt und dann eben versucht, Zusammenhänge herzustellen. Und oft werden diese Zusammenhänge aber kommuniziert als, die Studie zeigte, Kreuzblütergemüse reduzieren das Risiko für Krebs. Nee, im ersten Schritt zeigen diese Studien nur einen Zusammenhang, der eventuell auch kausal sein kann oder auch nicht. Und das muss eben erst etabliert werden. Und wirklich etabliert werden kann das durch diese Art von Studien nicht. Man kann dann mit Mendelschen Randomisierungen und weiteren statistischen Mechanismen diese Qualität der Studien erhöhen und eine quasi Kausalität versuchen zu bekommen, aber wirklich das Bild komplett machen erst einfach weitere Studien, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln darauf gucken. Und ein weiterer wichtiger Blickwinkel ist zum Beispiel diese In-vitro-Studie, die Krebszellen direkt inkubiert hat. Wo man natürlich auch sagen muss, das alleine ist natürlich auch kein vollständiges Bild, weil man muss eben sich die Frage stellen, sind das denn wirklich Stoffe, die in einer so relevanten Menge dann in der Blutbahn und damit an den Zielgeweben ankommen können? Dadurch, dass wir auf der anderen Seite aber eben die epidemiologischen Daten haben, die das ebenfalls stützen, scheint es tatsächlich wahrscheinlich zu sein, dass die Mengen, die gegessen werden, auch einen relevanten Effekt produzieren können. Und das ist der dritte interessante Teil dieser Beobachtung, es gibt mittlerweile auch erste Pilotstudien, beispielsweise eine sehr interessante Studie mit Brustkrebspatientinnen, die vor einer Mastektomie standen, also vor der Entfernung des Brustgewebes aufgrund der Krebserkrankungen. Und diese Frauen haben 2 Wochen lang Brokkolisprossenextrakte bekommen. Und dadurch, dass dann das Brustgewebe entfernt wurde, chirurgisch, konnte man dieses Gewebe dann untersuchen. Und man sah tatsächlich innerhalb von nur diesen 2 Wochen eine Veränderung direkt im Brustgewebe. Weil die Frage ist ja natürlich auch, okay, es gelangt in die Blutbahn, wenn ihr es gegessen habt. Das ist schon mal eine wichtige Frage, ob das überhaupt in der Blutbahn ankommt, ob es bioverfügbar ist. Aber dann ist die Frage, kommt es denn in die richtigen Zielgewebe? Weil es würde mir nichts helfen, wenn ich jetzt als Frau beispielsweise Brustkrebs habe. Und weil die Wissenschaftler raten auch anhand dieser Ergebnisse wirklich dazu, dass selbst Frauen, die schon eine Brustkrebserkrankung haben oder auch andere Krebserkrankungen und in Remission sind, weil man weiß ja, dass wenn einmal Krebs aufgetreten ist, der auch wieder auftreten kann, auch nach vielen Jahren. Und wenn sich Krebspatienten in Remission befinden, wird ihnen von diesen Wissenschaftlern beispielsweise geraten, Kreuzblütler, Gemüse wie Brokkoli, Brokkolisprossen und weitere und in anderen Studien auch Zwiebelgewächse zu essen, weil man eben interessanterweise gesehen hat, dass tatsächlich die Wirkung im richtigen Zielgewebe auch stattfindet. Und das sind drei, gibt auch noch natürlich Tiermodelle, wo wir das ebenfalls sehen, wo man natürlich auch die Übertragbarkeit auf den Menschen in Frage stellen muss. Aber wenn man die Tiermodelle, die In-vitro-Studien, die ersten Pilotstudien am Menschen und die epidemiologischen Studien alle gemeinsam in den Topf wirft, dann zeigt sich eigentlich schon ein relativ klares Bild, nämlich dass es aller Wahrscheinlichkeit nach so aussieht, dass diese Lebensmittel, vor allem die Kreuzblütler und die Zwiebelgewächse, durch die Bank, also eigentlich alle ihrer Vertreter, weil sie alle die ähnlichen Stoffgruppen aufweisen, dass die tatsächlich einen krebspräventiven Einfluss auf unseren Organismus haben. Und das ist aber das Wichtige natürlich, auf der anderen Seite, zumindest, und auch das sind natürlich nur erste, zum Beispiel hier jetzt die ersten Tests mit den Fibroblasten, auf die gesunden menschlichen Zellen keine negativen Effekte haben, in den üblichen Verzehrsmengen, wie sie gegessen werden, offensichtlich auch keine negativen Effekte haben. Das würde man sonst ja auch merken. Und natürlich möchte man im Optimalfall für das Sicherheitsprofil ja auch jede einzelne Art von Zelle testen. Aber das ist auch das Schöne an diesen Lebensmitteln. Die haben ja auch einen gewissen Track Record. Das heißt, die werden über sehr lange Zeit, über Jahrtausende gegessen und haben eben ihre Sicherheit darüber auch bewiesen. Zumindest in den üblichen Verzehrsmengen erneut. Man kriegt schon hin, mit diesen Lebensmitteln auch sich selbst was Schlechtes zu tun. Und gerade Lebensmittel wie die Kreuzblütler, die ITCs enthalten, Isothiocyanate oder die Zwiebelgewächse mit dem Allicin und weiteren. Diese Lebensmittel kann man auch leichter überdosieren als jetzt eine Karotte oder eine Paprika oder einen Kopfsalat. Also so ein Kopfsalat kann man wahrscheinlich nicht überdosieren, außer dass das Magenvolumen irgendwann einmal natürlich dann zu knapp wird. Ja,
also bei Kopfsalat gelten wahrscheinlich die Grenzwerte für Wasser, weil recht viel mehr ist das ja nicht.
Stimmt, genau.
Also nicht mehr als 10 Kilo pro Stunde.
Genau, so 10 Liter Wasser hat tatsächlich, ich meine, klar, in dem Fall, wenn man es jetzt aus einem Salat isst, wird die Freigabe des Wassers auch ein bisschen langsamer sein, aber man kriegt es vielleicht hin, eine Wasserintoxikation durch Kopfsalat zu bewirken, wenn man sich wirklich Mühe gibt. Oder wenn ihn saftet.
Ich glaube.
Dann auf jeden Fall.
Ja, das eher, ja, aber davor gibt, glaube ich, der Kaumuskel davor auf.
Wahrscheinlich. Wir werden es wahrscheinlich nicht erfahren, aber ich glaube auch, dass das Ding ist. Aber prozessiert natürlich zu Saft gepresst, kriegen wir das hin.
Ja. Also ich werde es nicht testen, vielleicht, wir haben ja einen guten Freund, der sehr gerne Eisbergsalat isst, vielleicht willst du der mal für uns testen.
Grüße an Dr. Müller. zurück zur Studie. Also wie gesagt, in den Top 10 waren von allen 8 Krebszelllinien die Kreuzblütler und die Zwiebelgewächse immer in den Top 10 sehr prominent besetzt. Bei manchen Krebszelllinien waren sie auch ausschließlich in den Top 10. Das heißt, hat kein einziges anderes Gemüse, kein Extrakt der Gemüse es in die Top 10 geschafft. Was natürlich bitte nicht heißt, dass sie nicht trotzdem eine Wirkung hatten. Also es gab tatsächlich ein paar Gemüseextrakte, die hatten wirklich wenig Wirkung auf manche Krebszellen. Hatten interessanterweise bei anderen aber eine gewisse Wirkung, war so etwas heterogener die Ergebnisse. Was wir aber schon auch gesehen haben und das auch bei mehreren Krebszelllinien, es gab aber zumindest noch 4 weitere Extrakte von Lebensmitteln, die ebenfalls in den Top 10, zumindest bei gewissen Krebsarten, hin und wieder landeten. Das war zum einen die rote Bete, tauchte 2-mal in den Top 10 auf, beim Bauchspeicheldrüsenkrebs und beim Lungenkrebs. Beim Lungenkrebs sogar relativ weit vorne. Und darüber hinaus, der Spargel tauchte 2-mal auf, zwar auf Platz 10 und 9 beim Lungen- und beim Nierenkrebs, also ein bisschen weiter hinten, aber immerhin. Und darüber hinaus, der Spinat tauchte auch 2-mal auf. Und bei einer Krebszelllinie, beim Nierenkrebs, hat es auch gerade noch auf Platz 10 die grüne Bohne geschafft. Und wie gesagt, man sieht, wenn man jetzt quasi, es sind ja 34 Gemüse insgesamt getestet worden und man sieht, bei den Top 10 eigentlich immer eine antiproliferative Wirkung, also eine zellwachstumssenkende Wirkung, je nach Krebs von teilweise wirklich 100%, also beispielsweise gerade beim Magenkrebs war es wirklich so, dass sowohl Knoblauch, der Lauch, die grüne Zwiebel, die Frühlingszwiebel, die gelbe klassische Zwiebel, Rosenkohl, Blumenkohl und weitere wirklich ein 100%ige oder eine 99%ige inhibierende Wirkung hatten. Aber auch dann, wenn wir die Top 10 verlassen, beim Magenkrebs beispielsweise, da taucht dann erneut einige der Vertreter, die wir schon genannt haben, rote Beete, grüne Bohnen, Spinat, haben auch hier beim Magenkrebs, auch wenn sie nicht in den Top 10 waren, immerhin auch noch über eine 80% inhibierende Wirkung. Aber selbst wenn man so ins Mittelfeld guckt und sich beispielsweise da eine Aubergine anguckt, auch die Aubergine hatte immer noch eine 50% inhibierende Wirkung. Selbst das Stangensellerie hatte immer noch eine 10% inhibierende Wirkung, roundabout ein bisschen drüber. Also es ist jetzt da natürlich auch nicht ganz oder gar nicht. Und vor allem, wenn wir in Summe unterschiedliche pflanzliche Lebensmittel auf Dauer konsumieren und wir ja vor allem über die Prävention sprechen, haben natürlich auch unterschiedliche andere Gemüse einen Effekt. Aber wenn man die Wahl hat, regelmäßig diese Kreuzblütlergemüse zu essen und die Zwiebelgewächse, wäre das grundsätzlich meine Empfehlung anhand der Daten in Kombination mit den epidemiologischen Studien. Und direkt danach wäre meine Empfehlung eben rote Beete. Wenn er Saison hat, der Spargel. Spinat gerne, wobei man beim Spinat wirklich aufpassen muss. Der ist ja sehr oxalsäurereich. Neben Spinat gibt es im Prinzip eigentlich nur nach meinem Kenntnisstand den Rhabarber und den Mangold, der ebenfalls Oxalsäure in einer sehr hohen Konzentration hat. Und eine sehr hohe Oxalsäurezufuhr kann unter anderem das Risiko für die Bildung von Nierensteinen und anderen Komplikationen hervorrufen, kann das Risiko erhöhen und kann auch die Aufnahme von gewissen Mineralstoffen etwas hemmen, weil es unverdauliche Komplexe mit dem bildet.
Mhm. Kurze Zwischenfrage, Oxalsäure, wie sieht es da mit der Hitzebeständigkeit aus, weißt du das?
Grundsätzlich ja, also bei wirklich höheren Temperaturen, jetzt jenseits der 150 Grad, findet auch ein thermischer Abbau der Oxalsäure statt. Ansonsten löst sie sich, wenn man jetzt zum Beispiel Spinat dünsten würde, auch in das Wasser, mit dem man dünstet. Wenn man das weggeben würde, würde man auch die Oxalsäure reduzieren, würde natürlich auch andere Nährstoffe, die sich darin lösen, reduzieren. Grundsätzlich, wenn man jetzt, und deswegen bitte auch keine Panik vor der Oxalsäure. Wenn man jetzt nicht jeden Tag viele, viele hunderte Gramm Spinat isst, ist es auch gar kein Problem. Also wenn man jetzt mehrmals die Woche Spinat isst, großartig. Aber manche Leute machen das ja wirklich exzessiv. Die haben als tägliche Routine, trinken einen grünen Smoothie mit rohem Spinat und dann hauen sie 200 Gramm Spinat rein. Das halte ich für keine schlaue Idee.
Eben die Kombination aus der großen Menge plus roh auf täglicher Basis.
Ja.
Ja. Das spricht dann nicht mehr für eine abwechslungsreiche Ernährung.
Das sowieso nicht. Wobei man fairerweise sagen kann, so einen grünen Smoothie mit so viel Spinat kann man in eine insgesamt abwechslungsreiche Ernährung natürlich schon noch integrieren. Aber ja, diese eine Mahlzeit wäre nicht sehr abwechslungsreich. Ja, und man muss natürlich bitte auch, ich muss mal gucken, dass man alle Eventualitäten und alle Gedankenprozesse von Leuten mit abdeckt. Das soll natürlich jetzt auch nicht im Umkehrschluss heißen, dass man jetzt irgendwie orthorexisch anfängt zu gucken, dass man ja nicht zwei Tage hintereinander dasselbe Lebensmittel isst, weil man sagt, oh, das ist nicht abwechslungsreich. Nee, man kann natürlich gewisse Lebensmittel auch jeden Tag essen. Man muss halt ein bisschen gucken. Eben, es gibt gewisse Lebensmittel, die möchte ich halt nicht in Riesenmengen tagtäglich essen. Andere, und zwar die meisten anderen, natürlich kann ich die auf täglicher Basis essen. Also die meisten Pflanzen mit Ausnahme von oxalsäurereichen Blattgemüsen, wie zum Beispiel Spinat und Rhabarber, oder eben sehr große Mengen an rohen Kreuzblütlern. Abgesehen davon natürlich, du kannst jeden Tag der Karotte essen, du kannst jeden Tag der Paprika essen und ähnliches. Aber es ist wahrscheinlich klar, aber leider nicht für jeden.
Ja. Wobei du bei der Karotte ja theoretisch auch was bekommen kannst, und zwar eine Färbung der Haut, oder?
Theoretisch.
Also nicht, dass das jetzt gesundheitlich problematisch wäre.
Genau, das Beta-Carotin in der Theorie kann sich in so einer Menge ansammeln, dass es die Haut auch färbt. Wie du sagst, das ist mehr was Kosmetisches, aber auch hier die Fallberichte mit den Leuten, die diese Probleme hatten, das waren nach meinem Kenntnisstand ausschließlich Leute, die Beta-Carotin über Nahrungsergänzungsmittel in so hoher Dosierung eingenommen haben, dass das über die Nahrung eigentlich nicht klappt. Okay. Was nicht heißt, dass es nicht irgendwen geben kann, der es schafft, quasi nur noch Karotten zu essen. Es gab ja auch beispielsweise diese Fallberichte, ich kenne nur zwei Case Studies aus der wissenschaftlichen Literatur, wo es ein etwas jüngerer und ein etwas älterer Herr geschafft haben, fast ausschließlich Sojaprodukte zu essen und dann tatsächlich durch die relativ schwach wirksamen Isoflavone, die eine östrogenähnliche Wirkung haben, aber halt eine sehr, sehr, sehr schwach, zwischen 100 und 10.000-fach schwächere Wirkung je nach Isoflavon, es trotzdem geschafft haben, östrogene Effekte zu bekommen und tatsächlich ihren Testosteronspiegel damit gesenkt haben, weil sie halt jeden Tag mehrere Kilo Sojaprodukte verzehrt haben. Ja, okay, natürlich, dann wird auch das einmal zu viel. Was vielleicht auch noch interessant ist, weil wir ja darüber gesprochen haben, dass mehrere Linien der Beweisführung quasi zu dem Ergebnis führen, dass sie mit relativ großem Selbstbewusstsein sagen kann, ja, der Verzehr von diesen Gemüsesorten hat tatsächlich eine krebspräventive Wirkung. Es gab auch schon, weil die Studie wurde ja 2008 eingereicht, 2009 publiziert. Es gab auch seither noch weitere Studien dieser Art. Und es gab übrigens auch schon in den 90ern vom amerikanischen National Cancer Institute das sogenannte Designer Food Program, wo sie verschiedene Lebensmittel auch damals in den 90ern schon analysiert haben, um die krebspräventive Wirkung dieser Lebensmittel rauszufinden. Und auch damals in den 90ern landete bereits Knoblauch an der Spitze dieser Designer-Food-Program-Pyramide der Lebensmittel mit den stärksten Effekten. Also das sind jetzt auch keine neuen Ergebnisse damals schon gewesen, sondern man hat eigentlich nur bestätigt, was man auch davor schon dachte. Und was eben auch schön zu sehen ist, haben wir schon kurz angesprochen, aber gerne nochmal, dass jene Lebensmittel aus dieser Untersuchung, die höchste antiproliferative Wirkung hatten, also Knoblauch beispielsweise, ich meinte ja vorher, einige hatten wirklich 100% inhibierende Wirkung. Knoblauch ist zwar ein Beispiel. Knoblauch hatte auf einige der Krebszellen wirklich eine 100% inhibierende Wirkung und hatte auch unter allen Lebensmitteln, die getestet wurden, die höchste antioxidative Kapazität, den höchsten Gehalt an Antioxidantien. Natürlich muss man auch hier einschränkend dazu sagen, dass hier ja standardisierte Mengen von Extrakten genommen wurden, sprich es wurde gleich viel Knoblauchextrakt mit gleich viel beispielsweise Brokkoliextrakt gemessen. Normalerweise essen wir aber mehr Brokkoli, als wir Knoblauch essen. Das heißt, wenn man das auf die verzehrte Menge dann runterrechnen würde, müsste man natürlich auch gucken, wie die Ergebnisse dann aussehen. Und man müsste gerade beim Knoblauch natürlich auch Wege finden, den so in den Speiseplan zu integrieren, dass man in so einer großen Menge essen kann, ohne dass man quasi gesellschaftsunfähig wird, beziehungsweise auch die negativen Effekte bekommt, die man eben bei sehr hohem Knoblauchverzehr bekommen kann. Wie gesagt, das Sodbrennen, die Übelkeit, Magenschmerz und weiteres. Und sofern du nicht noch Nachfragen hast, können wir dann darüber sprechen, weil es gibt ja Zubereitungstechniken von Knoblauch, wo man genau das machen kann. Aber bitte?
Ich habe tatsächlich noch Nachfragen.
Bitte.
Und zwar einfach nur fürs Verständnis, dass ich das jetzt korrekt verstanden habe. Also du hast jetzt mehrmals gesagt, die Stoffe wirken präventiv gegen Krebs, also Krebs vorbeugen und an anderer Stelle dann, dass sie antiproliferativ wirken, was ja wiederum bedeutet, dass sie das Krebszellwachstum verhindern, oder? Ist das gleichzusetzen? Also, weil nach meinem Verständnis hat man im Körper ja sowieso immer eine gewisse Anzahl an Krebszellen. Und wenn die sich dann nicht vermehren, dann ist alles gut so, dann ist man sozusagen gesund und hat keinen Krebs. Und wenn eben verhindert wird, dass sich die Krebszellen vermehren, dann wirkt es ja auch präventiv gegen Krebs. Oder ist das ein Unterschied und muss man unterscheiden, ob man schon Krebs hat und das dann eben das den Krebswachstum verhindert? Weißt du,
was
ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Also oder
kann man das eben wirklich gleichsetzen?
Also ich bin natürlich kein Onkologe, großer Disclaimer, große Überraschung. Aber nach meinem Verständnis ist es so, dass es grundsätzlich das Wachstum betrifft. Das sehen wir auch bei der Diskussion, die wir während der B12-Folge hatten. Vielleicht erinnerst du dich, wo es darum ging, dass sehr hohe Dosen B12 in Studien mit einem höheren Auftreten von Krebs in Verbindung stehen. Und auch hier, und da weiß man es sehr klar, weil das ist sehr gut untersucht, dass es nicht das B12 ist, was die Krebsentstehung fördert, sondern entstehende Krebszellen, die schon entstanden sind, weil das Immunsystem sie nicht in den Griff bekommen hat, dann natürlich auch wie andere gesunde Zellen Nährstoffe brauchen, unter anderem B12 für die Zellteilung und sehr hohe Mengen an B12 eben die Zellteilung befeuern. Quasi man gießt dann noch ein bisschen Benzin in das Feuer. Und ich würde auch sagen, im Umkehrschluss ist es bei den Kreuzblütern, dass es auch hier per se einmal das Wachstum in erster Linie einschränkt. Und aber auch hier ist ja, wenn das Wachstum so stark eingeschränkt wird, dann wird eben die Krebszelle, weil wie du sagst, wir alle entwickeln ja täglich auf täglicher Basis Krebszellen, entartete Zellen, aber unser Immunsystem kümmert sich darum und selbst wenn einmal das Immunsystem das nicht zur Gänze tut, würden eben solche Substanzen das Wachstum so weit reduzieren, sodass wir quasi einfach mit Krebs und nicht an Krebs sterben. Weil wenn man jetzt den Körper des Menschen, wenn jemand 80, 90 Jahre alt ist, untersuchen würde, würde man nach meinem Verständnis in vielen Fällen, wenn man ganz genau gucken würde, gewisse Krebszellen finden, aber die machen eben noch keine Probleme, weil sie eben noch nicht so ausgeprägt sind, dass sie Schwierigkeiten verbreiten. Das heißt, ich sehe es grundsätzlich als, also wenn ich sage krebspräventiv, grundsätzlich ist es trotzdem die antiproliferative Wirkung aus meiner Sicht, beziehungsweise während wir darüber sprechen und ich nachdenke, kommt mir natürlich auch in den Sinn, selbstverständlich ist es auch plausibel, dass es auch in der Entstehung mitwirken könnte über die antioxidative Wirkung. Weil erneut ist auch die Frage, was bringt Zellen dazu zu entarten? Und da gibt es ja sehr viele Umwelteinflüsse und sehr viele genetische Gründe und so weiter und so fort. Aber auch hier könnte die antioxidative Wirkung der Substanz natürlich schon auch wirklich einen präventiven Charakter in der Entstehung haben. Aber würde ich mir jetzt ein bisschen zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ist nicht mal mein Fachgebiet. Das hört er. Hat schon aufgehört. Bin ich eigentlich schon zwei Schritte drüber.
Und eine andere Sache noch, bevor du mit deinem vorigen Punkt weiterfährst. Die Menge an Extrakten, die jetzt in der besprochenen Studie getestet wurden, sind das im übertragenen Sinne Mengen an diesen Lebensmitteln, die man konsumieren kann? Weil du hast ja jetzt schon gesagt, die Extraktmenge wurde ja überall gleich gewählt, sprich beim Knoblauch ist das jetzt in Lebensmittel übertragen nicht gleichzusetzen mit Brokkoli, weil man in der Realität ja dann mehr Brokkoli als Knoblauch isst. Aber sind das übertragen in Lebensmittelmengen überhaupt Mengen, die man realistisch essen kann?
Das ist die Frage, weil natürlich, also eine Frage ist, wie viel steckt in Lebensmitteln von den jeweiligen Stoffen drin? Wie viel bleibt nach der Zubereitung übrig? Wie viel wird aufgenommen und wie viel kommt dann im Körper in Berührung mit dem jeweiligen Stoff? Von daher ist das eine Einschätzung, die ich mir nicht zutraue, das wirklich kategorisieren zu können. Also die Studie, nur diese Studie alleine, hat primär eigentlich fast ausschließlich mechanistisch gezeigt, dass es möglich ist, dass diese Extrakte diese antiproliferative Wirkung haben. Die beantwortet aus meiner Sicht die Frage der Dosis nicht wirklich. Die Frage der Dosis, die es beantwortet oder die zumindest einen Rückschluss nahelegt, sind aus meiner Sicht primär die epidemiologischen Daten, weil auch so Pilotstudien, die dann einige Wochen lang gehen, wo entweder Extrakte oder zum Teil auch die ganzen Lebensmittel gegessen werden, die sind auch super interessant natürlich, aber das eigentliche Potenzial haben wir über eine kontinuierliche Zufuhr. Und die Studien, die da den Schluss nahelegen, dass die Menge, die man üblicherweise verzehrt, ausreichend ist, die Mengen sehen wir eben in den epidemiologischen Daten. Und da zeigt sich, dass die Portionen, wie sie regelmäßig gegessen werden, an Gemüse ausreichen, damit Personen, die regelmäßig diese Kreuzblütler essen oder auch die Zwiebelgewächse, ein geringeres Auftreten von den Krebsarten haben.
Wobei es ja hier dann wiederum die Korrelationen sind, sprich in der Theorie könnte es immer noch sein, dass es nicht daran liegt.
Definitiv, also definitiv. Ja, wir können.
Es wäre zwar.
Es ist unwahrscheinlich, nicht, aber möglich, ja. Selbstverständlich. Das ist ja auch, daher kommt ja auch die ganzen Kritiker meiner Arbeit oder auch jeder Kritiker, der es sich halt einfach machen möchte und irgendwen quasi öffentlichkeitswirksam die Banken möchte, bei einem Laienpublikum, was es dann besser weiß, wird ja genau das machen, weil du kannst selbstverständlich nichts mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen in der Ernährungswissenschaft oder nichts. Gewisse Dinge schon, aber gerade solche komplexen, multifaktoriellen Prozesse natürlich nicht. Und du kannst natürlich immer das rausgreifen und sagen, ja, aber es könnte ja auch den anderen Grund haben und da fehlt ja auch noch Studien. Und jeder einzelne Studienautor wird, das ist eine Floskel, die automatisch am Ende von jeder Studie packen, ja, aber es gibt noch viele Fragen und natürlich müssen die Ergebnisse mit Vorsicht interpretiert werden, weil sie das natürlich auch müssen. Aber das wird dann quasi auch herausgezogen. Ja, schau, Nico teilt jetzt eine Studie, da steht ja selbst von den Autoren selber, dass sie sagen, man muss das mit Vorsicht interpretieren und es gibt ja auch noch viele offene Fragen. Ja, selbstverständlich. Aber weil wir ja immer Studien im Kontext von mehreren Seiten besprechen, wo man sagt, da ist die eine Studie, das In-vitro-Experiment, die ganzen epidemiologischen Daten, die Pilotstudien und so weiter. Und wenn wir das zusammenpoolen, dann können wir natürlich schon deutlich bessere Aussagen treffen. Und wenn Publikationen, es gibt ja einige Reviews zum Thema zum Beispiel Krebs und Lebensmittel wie Kreuzblütler, Gemüse und Zwiebelgewächse, die sind dann natürlich auch in ihrer Formulierung schon deutlich weniger vorsichtig als jetzt einzelne Experimente, weil sie eben die Summe der Daten zusammenlegen. Und wie du richtig sagst, natürlich, es gibt ja dieses Healthy User Bias. Wir hören ja seit jeher, Obst und Gemüse ist gesund, wir sollen mehr davon essen. Und Leute, die im Durchschnitt mehr Obst und Gemüse essen, sind im Durchschnitt von den soziodemografischen Merkmalen her etwas gebildeter, etwas besser situiert finanziell, sind im Durchschnitt insgesamt von ihrem Lebensstil etwas gesünder, rauchen weniger, trinken weniger, haben eher Normalgewicht, machen eher mehr körperliche Betätigung und haben insgesamt auch abseits des getrackten Obst- und Gemüseverzehrs meistens gesündere Ernährungsweisen. Und für vieles können die Wissenschaftler natürlich auch adjustieren, aber natürlich nicht für alles. Und diese Adjustierungen sind natürlich auch fehleranfällig, weil sie das nicht komplett ausgleichen können. Aber, und das ist eben der Punkt, wenn man sehr viel unterschiedliche Blickwinkel hat in Form von unterschiedlichen Studiendesigns und die kommen grundsätzlich einmal in Übereinkunft mit denselben Ergebnissen, dann ist es, und das ist ja eigentlich alles im Leben. Alles, was wir im Leben machen, ist ja immer eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. mache ich das eine, mache ich das andere? Wie wahrscheinlich ist es, dass das eine gut oder das andere schlecht ist? Und die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich regelmäßig Kreuzblütergemüse esse und Zwiebelgewächse, dass das mein Risiko für die Entstehung von diversen Krebsarten reduziert, ist relativ groß und daher ist das meine Empfehlung. Aber natürlich immer mit dem Beisatz oder mit der Erklärung, wie dieser Rückschluss zustande kommt. Und dann kann ja jeder für sich persönlich abwägen, ob er das auch so sieht oder ob er es anders sieht.
Und anders gedacht, weil du ja vorhin auch gemeint hast, dass man nie 100% Gewissheit haben wird und oft wünschen sich Leute das ja, also von wegen, ja, sag mir irgendwie auf das Komma genau, wie viel ich davon brauche und wo genau die Menge drinnen ist und so weiter und so fort, also was jetzt Nährstoffe betrifft, aber anders gedacht, dürfte man ja dann auch nicht irgendwie außer Haus gehen und die Treppe runtersteigen oder so, weil niemand kann dir garantieren, dass du da nicht ausrutscht und dir das Genick brichst, weil das ist ja auch schon Leuten passiert, oder man dürfte ja auch nicht mehr Auto fahren, weil da kann dir auch niemand die Garantie geben, dass da kein Unfall passiert und so, und also da hat man ja auch nur Wahrscheinlichkeiten und Risiken, die man abwägen muss. Aber ich meine, darüber macht man sich im Alltag halt normalerweise keine Gedanken.
Leute schreiben uns, leben in Großstädten mit extrem hoher Feinstaubbelastung mitten im Stadtkern, aber sind dann total aufgebracht, wenn sie lesen, dass sie vielleicht an einem Tag irgendwie 200% der Jodzufuhr erreicht haben, weil sie gerade in die Jodsalz zusätzlich zu einem Jodsupplement genommen haben und dann vielleicht noch ein bisschen Algen gegessen haben und sind dann ganz aus dem Häuschen und fragen, ist das jetzt dann ein großes Problem? Und erstens einmal, also einmalig aller Wahrscheinlichkeit nach nicht, aber genau sagen wird es natürlich auch keiner können. Aber das sind eben Leute dann schwierig, die absoluten und die relativen Risiken wirklich richtig zu beurteilen. Oder eben Leute rauchen und Leute trinken und machen viele Dinge, die gesundheitlich wahnsinnig abträglich sind, sind aber dann bei ihrer Ernährung total orthorexisch. Und ja, natürlich können wir sagen, ja, wenigstens sind sie in einem Bereich dann etwas konsequenter, aber ist ja dann teilweise auch schon fast pathologisch, wie sie sich in diesen Bereichen verhalten und wie orthorexisch sie dann da sind. Und ja, am Ende des Tages Normalgewicht, ausreichend hochwertiger Schlaf und eine insgesamt nach den klassischen Parametern ausgewogene nährstoffbedarfsdeckende Ernährung. Damit hat man das allermeiste und natürlich regelmäßige körperliche Betätigung mit den Punkten.
Nicht rauchen.
Genau, nicht rauchen. Und wenig Alkohol zumindest trinken, damit macht man das allermeiste schon mal sehr, sehr richtig.
Und Knoblauch essen. Zurückkommen zum Knoblauch. Du hast ja vorhin gesagt, du möchtest noch ein bisschen, ich glaube, über die Zubereitungsmöglichkeiten jetzt sprechen, oder?
Genau, weil das sagen auch die Wissenschaftler in mehreren Papers zum Thema Knoblauch. Es ist möglich, physiologisch wirksame Mengen zu essen, aber eben nicht für alle Personen, je nachdem, wie resistent sie gegenüber dem Knoblauchgeschmack sind, weil der hatte doch ein recht starkes Aroma, leicht schwefelig, teilweise scharf, vor allem im rohen Zustand. Und das große Problem, vor allem für die Umwelt, ist ja, dass man direkt nach dem Verzehr aus dem Mund und auch noch am Tag danach über die Körperausdünstung einfach wirklich sehr stark riecht. Stinkt, könnte man sagen. Und das Problem ist aber, dass beim frischen Knoblauch jene Substanzen, die diese negativen Gerüche verursachen, auch jene Substanzen sind, die einen positiven gesundheitlichen Effekt haben. Also das ist das Allicin, beziehungsweise aus dem Allicin hergestellte Stoffwechselendprodukte. So findet man, wenn man den Atem von Leuten untersucht, natürlich mehrere flüchtige, schwefelhaltige Verbindungen im Atem. Der größte Teil davon, den man findet, ist das sogenannte AMS, Allylmethylsulfid, beziehungsweise im Deutschen Methylallylsulfid, ist dasselbe genannt. Und das ist ein Metabolit, also ein Stoffwechselendprodukt aus dem Allicin, was über die Alinase aus dem Allein im Knoblauch gemacht wurde. Sehr viele komplexe Begriffe, aber letztendlich, es ist eben dieser eine sehr interessante Stoff im frischen Knoblauch, der dazu führt, dass man auch riecht. Sprich, wenn man Methoden findet in den klassischen, herkömmlichen Zubereitungstechniken des Knoblauchs, die dazu führen, dass man weniger stark nach Knoblauch riecht, würde das eben auch bedeuten, dass man weniger von dem gesundheitsförderlichen Allicin bekommt. Und für mich war das eben lange Jahre quasi dann auch ein Entweder-Oder. Das heißt, entweder ich nehme den Knoblauchgeruch hin oder nicht, weil auch nicht nur in der primärwissenschaftlichen Datenlage, sondern auch populärwissenschaftlich in sämtlichen Berichten über Knoblauch wird eigentlich immer über Allicin gesprochen. Und erst im Laufe der letzten Wochen, letzten 2-3 Monate, um genau zu sein, haben wir sehr viel mit dem Thema Knoblauch beschäftigt, was unter anderem damit zu tun hatte, dass wir auch, über den wir jetzt gleich sprechen, den schwarzen Knoblauch, den fermentierten Knoblauch, in den Hofschätzer-Shop aufgenommen haben. Und ich mich im Zuge dessen natürlich, weil ich finde den einfach wahnsinnig lecker, das war einmal die primäre Motivation.
Kannst du kurz erklären, was das ist? Ja. Also für all jene, die noch nie schwarzen Knoblauch gesehen oder gegessen haben.
Sehr, sehr gerne. Schwarzer Knoblauch, beziehungsweise oft im Deutschen auch mit dem englischen Wort Black Garlic bezeichnet, ist, wie der Name schon sagt, ein schwarzer Knoblauch. Schwarz ist er deswegen, also das ist wirklich pechschwarz von der Farbe her, wenn er gut und richtig gemacht hat, gemacht wird.
Aber nicht nur außen, also durch und durch.
Durch und durch, genau. Also wenn der gut gemacht wird, er wird dunkel während der Fermentation. Und wenn er sehr gut fermentiert und gereift ist, ist er wirklich, wie du sagst, bis in den Kern sehr dunkel, quasi schwarz. Hat eine, im Gegensatz zum frischen Knoblauch, dann keine schwefelig scharfe Note mehr, sondern eine leicht süßliche Umami-Note auch. Leicht was von Balsamico, leicht was von Zwetschgen im weitesten Sinne wird er beschrieben und auch von einer sehr, sehr spannende Aromatik und auch eine interessante Textur. Schwarzer Knoblauch ist eher etwas weicher, wenn er sehr reif ist, schon fast streichfähig und bringt, und das ist das Spannende an ihm, bringt den riesen Vorteil, dass er nicht nur sehr speziell und besonders und lecker aus meiner Sicht schmeckt, sondern dass er eben nicht diesen Geruch verursacht, weder den Körpergeruch noch den Mundgeruch, weil er kein Allicin mehr enthält. Und das ist jetzt keine neue Info für mich mehr gewesen, wenn man das Vegan-Klischee-AD-Buch, das Kapitel zu Gemüse gelesen hat, 2018 ja schon erschienen, auch da habe ich schon das erste Mal von schwarzem Knoblauch geschrieben und schreibe genau darüber und habe quasi mein damaliger Wissensstand, weil im Rahmen dieses 500-seitigen Buchs haben wir natürlich auch mit Gemüsen beschäftigt, auch mit Knoblauch, aber konnte mich natürlich nicht so tief dann beschäftigen wie jetzt, wo ich mehrere Wochen am Stück quasi alles zum Thema Knoblauch gelesen habe, was es in der Literatur gibt. Und für mich war damals eben der Kenntnisstand, ja, schwarzer Knoblauch ist auch gesund, weil es vervielfachen sich diverse sekundäre Pflanzenstoffe wie die Polyphenole, die Flavonoide und weitere. Das heißt, er hat im Durchschnitt, wenn er gut gemacht ist, eine höhere antioxidative Kraft als der klassische Knoblauch. Mein damaliger Kenntnisstand, weil ich eben etwas zu oberflächlich in die Literatur geguckt habe, war so, durch das Fehlen des Allicins wird er aber gewisse Vorteile vermutlich nicht bringen, die das Allicin bringt, weil mein Stand war eben, guck, die Analysen zeigen, da ist kein Allicin drin. Und auch das ist etwas, was ich in letzten Jahren mehr und mehr gelernt habe und was ein wichtiger Punkt ist, den man auch nicht vergessen darf. Was passiert denn während der Fermentation? Ist es wirklich so, dass das Allicin abgebaut wird, dass es dann einfach nicht mehr vorhanden ist? Dann würde das heißen, was ich 2018 dachte, dass es quasi keine Wirkung mehr gibt, weil das Allicin weg ist. In den meisten Fällen...
Sorry, ganz kurz nochmal. Mhm. Ist das Allicin, ist das der Ausgängerstoff oder das Endprodukt?
Grundsätzlich ist das Allicin das Endprodukt. Man findet aber auch im frischen Knoblauch gewisse Mengen an Allicin. Also wir müssen natürlich, wenn wir darüber sprechen, ein bisschen plakativ sprechen und sagen, im Knoblauch ist Allicin drin und das Allicin wird über die Alinase zu Allicin umgewandelt und das passiert erst durch das Kauen, durch das Schneiden und ähnliches. Das ist auch korrekt im großen Sinne, aber natürlich im Laufe der Lagerung des Knoblauchs oder auch wenn er dann übereinander gestapelt wird etc., finden natürlich leichte Zellschäden statt, die dazu führen, dass ein bisschen Allicin schon gebildet wird. Und wir finden, wie gesagt, im schwarzen Knoblauch gar kein Allicin. Wir finden aber auch viel, viel weniger Allicin. Also grundsätzlich die Kapazität von schwarzem Knoblauch, Allicin zu bilden, ist sehr, sehr stark limitiert, weil das Allicin, was drin ist, schon abgebaut wurde und das Allicin, was das Potenzial hätte, Allicin zu werden, eben auch stark reduziert ist, ungefähr um den Faktor 5, also ungefähr 20% der Menge an Allicin im Vergleich zum frischen Knoblauch. Und jetzt kommt aber der springende Punkt, den ich 2018 noch nicht gesehen habe und mittlerweile auch nicht nur beim schwarzen Knoblauch, sondern bei so vielen Substanzen und Stoffklassen sehe und auch dazu führt, dass wir noch einmal wirklich differenzierter auf viele Themengebiete blicken müssen, denn im Knoblauch beispielsweise finden sich über 20 organische Schwefelverbindungen und wir sprechen jetzt ja gerade eigentlich nur über zwei, über das Allicin bzw. das Allicin. Und das Spannende ist aber, wenn man sich den Fermentationsprozess anguckt, dann findet zu Beginn des Fermentationsprozesses findet eine Erhöhung der Alinase-Tätigkeit statt. Das heißt, das Enzym, das Allicin zu Allicin umwandelt, wird am Anfang sogar sehr viel erhöht und dadurch hat schwarzer Knoblauch temporär sehr viel höhere Allicingehalte, wie es der frische Knoblauch hat. Dann war, wie ich das am Anfang gelesen habe, war so, ja okay, dann ist die Antwort ja einfach, wir müssen einfach nur früher aufhören zu fermentieren und ihn quasi genau zu diesem Zeitpunkt essen. Ja, war aus damaligen Stand eine interessante Überlegung, aber, und das ist der spannende Punkt, das Allicin wird nicht einfach abgebaut, sondern es wird umgewandelt über weitere enzymatische Prozesse und ist dann als sogenanntes SAC, als S-Allylcystein, im schwarzen Knoblauch zu finden, nämlich ungefähr im Faktor 500% mehr im Vergleich zum klassischen Knoblauch. Das heißt, wir finden Allicin ungefähr im Faktor 1 zu 5, also 5-mal mehr im Frischen im Vergleich zum Schwarzen. Wir finden aber im Umkehrschluss 5-mal mehr S-Allylcystein, SAC, im schwarzen Knoblauch im Vergleich zum Frischen. Und das ist für uns spannend. Warum? Das S-Allylcystein hat ebenfalls antiproliferative, antioxidative, aber auch antientzündliche und weitere protektive Faktoren, hat aber den großen Vorteil, dass es im Vergleich zum Allicin eine deutlich größere therapeutische Breite hat. Das heißt, im Gegensatz zu Allicin, dass man viel leichter überdosieren kann und das selbst beim Verzehr von vollwertigen Lebensmitteln wie klassischem Knoblauch zu Sodbrennen, Übelkeit, Bauchschmerz und weiterem führen kann. Das kann uns beim schwarzen Knoblauch nicht passieren, weil das SAC eine höhere therapeutische Breite hat. Und vor allem natürlich besonders spannend für Nahrungsergänzungsmittel, wo dann Extrakte aus entweder schwarzem oder frischem Knoblauch verwendet werden. Auch hier sind die Extrakte aus dem schwarzen Knoblauch vorteilhaft. Und vor allem unter dem Aspekt, dass man vom schwarzen Knoblauch ja viel mehr essen kann, weil er einen viel moderateren, milderen Geschmack hat. Da kann man unproblematisch. Also ich esse, wenn ich ihn vor mir habe und die Möglichkeit habe, wirklich sehr, sehr viel. Also die 10, ich kann die pur essen, ich finde die wahnsinnig lecker. 4, 5 Knoblauchzehen auf ein Stück Brot sind bei mir immer oben. Das könnt ihr mit frischem Knoblauch nie. Und wenn das SAC nicht eine höhere therapeutische Breite hätte, müsste man auch viel mehr aufpassen. Und so hat man eben die Möglichkeit, einen Stoff, der ebenfalls sehr potent wirkt, in deutlich höherer Konzentration zuzuführen und damit potenziell, und das ist mehr meine Interpretation, weil es gibt hier keine 1:1 vergleichenden Studien, aber nach meiner Interpretation und auch den bisherigen Publikationen zu schwarzem Knoblauch, die ich gelesen habe, eigentlich sogar noch einen zusätzlichen Vorteil des schwarzen Knoblauchs im Vergleich mit dem frischen Knoblauch bringt. Auf der Ebene der sekundären Pflanzenstoffe, des SACs im Vergleich zum Allicin. Und auf der anderen Seite aber noch den Vorteil ja hat, dass die sekundären Pflanzenstoffe wie die Polyphenole und die Flavonoide sich vervielfachen, auch Faktor 4-5, also 400-500% höher, also auch wirklich signifikant. Und der dritte wichtige Aspekt ist, dass sich gewisse Stoffe, die auf die Verdauung schlagen können, ebenfalls reduzieren. Es gibt, du kennst die vielleicht, diese FODMAPs, die fermentierbaren Oligodie- und Monosaccharide. Knoblauch ist relativ reich an Fructanen. Und ja, Fructane haben auch eine präbiotische Wirkung und für Leute, die sie vertragen, sind sie also grundsätzlich nichts Schlechtes. Das Problem ist, viele Leute vertragen sie nicht und müssen eben eine oligosaccharidärmere Ernährungsweise vollziehen. Das sind diese FODMAP-armen Ernährungsweisen und die sind relativ restriktiv. Leider, weil FODMAPs sehr weit verbreitet sind. Es ist aber wie bei allem natürlich auch hier eine Frage der Dosis. Also es ist nicht, entweder ich esse keine FODMAPs und es geht mir als sensible Person gut und ich esse ein paar und es geht mir schrecklich, sondern je mehr ich esse, wenn ich sie schlecht vertrage, desto problematischer wird es. Und wenn wir uns den Fructangehalt angucken, dann sehen wir, dass der Fructangehalt im schwarzen Knoblauch im Vergleich zum frischen Knoblauch eben auch ungefähr nur noch so 20% beträgt. Also frischer Knoblauch hat so ungefähr 500 bis 600 Milligramm Fructane pro Gramm und der schwarze Knoblauch hat so roundabout 100 Milligramm. Und das führt eben in Summe dazu, dass wir den Vorteil haben, dass der schwarze Knoblauch länger haltbar ist. Also ursprünglich stammt vermutlich aus Asien und die Technik wurde vor allem zur Haltbarmachung von Knoblauch verwendet. So wie sie heute quasi als Veredelungsprozess durchgeführt wird, ist es auch ein relativ zeitintensiver Prozess. Also schwarzer Knoblauch fermentiert und reift, wenn er gut gemacht ist, ungefähr für 3 Monate. Also das ist nichts, was von heute auf morgen funktioniert. Entsprechend auch etwas, was man ja natürlich zu Hause auch machen kann. Man muss allerdings sehr, sehr genau mit der Luftfeuchtigkeit, mit der Temperatur und weiteren Einflussfaktoren sein, sodass es für mich persönlich seit jeher zu aufwendig war, ihn selber zu machen und ihn deswegen schon vorproduziert gekauft habe.
Vermutlich muss man da ja auch aufpassen, weil wenn man eine gewisse Feuchtigkeit braucht, kann es ja, wenn man da Fehler macht, wahrscheinlich auch zu Schimmel oder so kommen, oder?
Du sagst es. Also ich habe mittlerweile mehreren Produzenten gesprochen von schwarzem Knoblauch. Wir haben im Hofschätzer Shop ja den einzigen österreichischen Bio-Edelschwarzen Knoblauch von Goldenitz aus dem Burgenland und die haben genau das gesagt. Die mussten immer wieder mal am Anfang, bis sie genau gewusst haben, wie die optimalen Temperaturen, die optimale Luftfeuchtigkeit und andere Umgebungsparameter sind, haben die sehr viel Knoblauch leider auch eben wegwerfen müssen. Dadurch, dass sie Knoblauchproduzenten sind, sitzen sie an der Quelle. Das heißt, das ist wirklich ein Knoblauch, der dort im Burgenland produziert wird, dort im Burgenland fermentiert und gereift wird und dann eben über unseren Hofschätze-Shop vertrieben wird. Wenn da jemand Interesse haben sollte, auf www.hof-schätze-mit-ae-geschrieben.de gibt's den. Und der schwarze Knoblauch hat, um da nochmal kurz zurückzukommen, eben den Vorteil, dass er länger haltbar ist. Also er ist, wenn er original verpackt ist, 2 Jahre haltbar, ungekühlt. Selbst wenn er offen ist, ist er eigentlich noch gleich lang haltbar. Man muss ihn halt dann ein bisschen sensibler behandeln, was es das Austrocknen angeht, weil das ist eigentlich das primäre Ding, je nachdem auch, wie man die Textur haben möchte. Der schwarze Knoblauch ist je nach Zubereitungsart von chewy, quasi von so ein bisschen gummiartig zäh bis hin zu streichweich schon fast. Und je länger man ihn dann offen also quasi aus der Packung rausgenommen, rumliegen lässt, desto mehr wird er auch Feuchtigkeit verlieren und desto weniger wird er dann diese Streichfähige haben, sondern wird einfach etwas trockener, was aber nichts Schlechtes ist. Er hat einfach nur eine andere Textur dann. Und solange man ihn eben vor Licht geschützt und nicht feucht, sondern trocken und nicht zu heiß lagert, kann der sich auch dann, wenn er aus der Packung draußen ist, noch lang genug halten, weil der ist ja auch als komplette Knolle da drin verpackt. Also da ist er relativ gut geschützt und da ist er so deutlich länger haltbar. Er verursacht keinen Mundgeruch, keinen Körpergeruch, selbst in höheren Mengen keine von den negativen Effekten wie Sodbrennen, Bauchschmerz und weiteres. Unter anderem auch wegen dem Abbau der Fructane und weiterer Oligosaccharide. Er hat einen höheren Antioxidantiengehalt, weil eben Polyphenole, Flavonoide und weitere um 400-500% steigen. Er hat diese Umwandlung des Allicins zu S-Allylcystein und damit einen ebenso wirksamen, aber besser verträglichen sekundären Pflanzenstoff und ist damit in Summe einfach das aus meiner Sicht bessere, hochwertigere Produkt. Das soll nicht heißen, dass nicht frischer Knoblauch auch ein tolles Lebensmittel ist, aber wenn man sie einfach, man klar, und schwarzer Knoblauch ist natürlich auch deutlich teurer als frischer Knoblauch. Er ist deutlich aufwendiger auch in der Produktion. Das heißt, pro Cent gesehen kann man natürlich den Case machen, dass vielleicht pro Cent gesehen frischer Knoblauch die bessere Wahl ist, wenn man ihn gut verträgt und wenn einem der Geruch nicht stört. Aber aufgrund der danach genannten Parameter eben ist es für mich zumindest die Entscheidung gefallen, ich esse jetzt jeden Tag schwarzen Knoblauch und esse eigentlich wenig frischen Knoblauch, weil ich den schwarzen eben habe, klar im Restaurant. Und wenn man mehr übrigens zu schwarzem Knoblauch erfahren möchte, die wissenschaftliche Datenlage ist ja oft ein bisschen schwer zu lesen, viele Leute tun sich schwer mit den englischen Fachbegriffen und weiteres. Es gibt von Frau Professor Dr. Sigrun Gruber-Sieg-Hausmann eine über 30-seitige Publikation, frei zugänglich zum Thema schwarzen Knoblauch.
Auf Deutsch?
Auf Deutsch, genau, auf der Seite der Universität Freiburg, wo sie auch unterrichtet. Und da kann man sich das Dokument kostenfrei herunterladen. Und sie spricht darin über schwarzen Knoblauch schwerpunktartig, aber spricht natürlich auch im ersten Schritt über frischen Knoblauch und zeigt sowohl beim schwarzen als auch beim frischen sehr ähnliche positive Effekte, mit dem primären Unterschied einfach, dass der schwarze ein bisschen ein größeres Sicherheitsspektrum hat. Und das Interessante ist, man sieht beim Knoblauch zum Teil in, natürlich viele der Experimente sind Tiermodelle, einige davon sind aber auch schon erste Humanexperimente und man sieht einmal durch die Bank eine ganze Reihe an interessanten Effekten. Einige davon, wie gesagt, schon im Humanexperiment bestätigt, einige noch ausstehend, aber man sieht einmal eine Reihe an Verbesserungen von diversen Biomarkern, die mit einem Risiko für diverse Erkrankungen assoziiert sind. Wie zum Beispiel eine Senkung des Blutdrucks, aber eben nur bei Hypertonikern, also bei Personen, die einen erhöhten Blutdruck haben. Leute, die einen normalen Blutdruck haben, kriegen dadurch keinen zu geringen Blutdruck. Man sieht eine Senkung des Blutzuckers, aber auch nicht unter ein physiologisches Maß, also niemand unterzuckert, wenn er Knoblauch zu der Mahlzeit dazu isst, aber Hyperglykämie, also ein zu hoher Blutzuckerspiegel, kann bei einigen Probanden verbessert werden durch die Gabe von Knoblauch. Man sieht auch eine Wirkung auf den Cholesterinspiegel, aber auch hier vor allem stark ausgeprägt bei Leuten, die Hypercholesterinämie haben, also einen zu hohen Cholesterinspiegel, und Personen müssen keine Sorge haben, dass sie quasi Hypocholesterinämie, also einen zu geringen Cholesterinspiegel durch den Verzehr von Knoblauch bekommen. Das heißt, er quasi korrigiert Dinge, die aus dem Ruder gelaufen sind, ohne ein gesundes Maß an diesen Werten negativ zu beeinflussen. Darüber hinaus verbessert er die Fließeigenschaft des Blutes, wirkt wie gesagt antioxidativ und damit dem oxidativen Stress entgegen. Es gibt erste Tierstudien, die auch zeigen, dass er durch die antioxidative Wirkung auch der Bildung von atherosklerotischen Plaques entgegenwirkt, dass er gewissen pathologischen Veränderungen im Gehirn, wie wir sie bei der Parkinson-Krankheit oder der Alzheimer-Krankheit sehen, positiv entgegenwirken kann. Die proliferative Wirkung wird von ihr beschrieben, die haben wir schon besprochen. Der Knoblauch hat in diversen Experimenten eine immunstimulierende Wirkung. Und auch sie nennt ihn eben als indiziert bei Krebsleiden, nicht nur präventiv, sondern auch Personen, die gerade eine Chemotherapie machen oder Personen, die gerade in Remission sind. Selbstverständlich, bitte nicht falsch verstehen, das ist kein Mittel gegen Krebs. Man setzt jetzt nicht die Chemotherapie ab oder andere Therapien, die man während der Krebserkrankung macht, sondern man gibt es zusätzlich, ja, als adjuvante Therapie. Darüber hinaus wird vor allem der schwarze Knoblauch, weil der gut verträglich auch ist, auch bei Reizdarmsyndrom eingesetzt. Da ist der frische Knoblauch, je nachdem, was der Grund für das Reizdarmsyndrom ist, zum Teil natürlich kontraindiziert und zum Teil wird er auch bei entzündlichen Gelenkserkrankungen, entzündlichen Organerkrankungen und weiterem eingesetzt. Und Knoblauch, seit jeher weiß man, wird er schon seit langer Zeit eingesetzt als antibakterielles, antivirales Lebensmittel bei Erkältungskrankheiten und weiteres. Und was wir vom frischen Knoblauch kennen, können wir eben nach meinem Verständnis durch die Bank auf den fermentierten Knoblauch übertragen, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass er eben eine höhere therapeutische Breite hat. Was ich noch, ein letzter Punkt.
Und lecker schmeckt.
Und sehr lecker schmeckt, ja. Ich habe, was du gesehen hast in der Story, ich hatte auch eine Story gemacht, weil ich mir auch interessiert hat, wann ich eigentlich das erste Mal von schwarzem Knoblauch gesprochen habe. Und ich hatte tatsächlich schon 2015, das war das zweite YouTube-Video auf meinem Kanal, 2015 ein Video von meinem Supper Club in Berlin, und da gab es eine Paprika-Birnen-Cremesuppe mit so Birnenchips mit schwarzem Knoblauch drauf, und also sprich da so weit zurückreichen bereits die öffentlichkeitswirksame Weise, dass ich schwarzen Knoblauch wirklich super finde.
Ja. 10 Jahre fast.
Fast 10 Jahre, genau. Und ich kannte ihn schon deutlich davor. Ich habe ihn zufällig einmal, aber es war in Berlin auf jeden Fall. Ich erinnere mich noch, ich bin ja 2013 nach Berlin gezogen und war dann einmal in einem Bioladen. Ich glaube, es war eine LPG, die es, glaube ich, nur in Berlin gibt oder zumindest nur in der Area. Und da plötzlich habe ich so eine kleine Packung gesehen mit so einem runzlig schwarz aussehenden Knoblauch, weil der war eben schon geschält. Das hat man auch gesehen. Die sahen relativ runzlig aus. Der war auch schon nicht mehr ganz perfekt frisch. Aber der war cool, probiere ich, und fand ihn einfach ultra krass vom Geschmack her. Was denn, wie es dir ging? Du magst ihn grundsätzlich auch. Nicht jede Person mag ihn, muss man auch sagen. Manche mögen ihn nicht, aber die meisten mögen ihn. Wie ist es bei dir?
Ich mag ihn extrem gerne auch, aber ich kenne kaum Leute, die ihn kennen, aber ich kenne noch keine Person, die ihn nicht mag.
Ich habe so ein, zwei Personen, also ich muss auch dazu sagen, immer wenn ich ihn Leuten zum Kosten gebe, ist meine Erwartungshaltung immer sehr hoch, und immer wenn eine Person jetzt sagt so, wow, krass, ist so, ah, okay, Celia ist, mag ihn nicht, aber wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, also ich glaube, die Person, die ihn gar nicht mag, habe ich auch noch nicht kennengelernt, tatsächlich. Kati ist so, die sagt,
ich finde
so,
sie doch.
Kati findet ihn so okay, Kati ist so eine Person.
Ah, okay. Ja, okay. Aber ich finde, das sieht auch einfach cool aus.
Voll, weil wie viele pechschwarze Lebensmittel gibt es denn, die auch lecker schmecken? Also man kann auch einfach kulinarisch, man kann den Teller einen schönen Farbklecks damit geben und so. Also wirklich ein schönes Ding. Eine Sache noch, die ich mir noch notiert habe, die ich noch mit dir teilen wollte, weil ich sie auch sehr interessant fand, weil, und auch das erklärt vieles. Ich finde, das ist auch eine spannende Folge, weil man auch viel links und rechts besprechen können, abseits der reinen Studienergebnisse, was jetzt so Interpretation und weiteres angeht. Wir finden ja zu sehr vielen Stoffen, Nährstoffen, aber auch anderen Stoffen aus Lebensmitteln, widersprüchliche Daten. Also wenn wir uns, egal fast welche Fragestellung wir uns widmen, wir werden fast zu jeder nicht 100% einheitliche Studienergebnisse finden. Wir werden sehr oft in einem Großteil der Studien eine positive Wirkung sehen, werden aber in gewissen Studien keinen statistischen Effekt sehen. Und manchmal vielleicht sogar einen negativen. Aber meistens ist der Fall, dass wir entweder positive oder negative Effekte zu einem Stoff oder einer Stoffgruppe sehen, im Großteil der Studien, und in manchen nicht. Und auch das ist dann etwas, was Kritiker dann nehmen, wenn sie vom Laienpublikum versuchen, dann unsere Arbeit zu diskreditieren, und ziehen sich dann eine der Studien raus und sagen, ja schau, die eine Studie hat er jetzt aber nicht besprochen, die zeigt keinen Effekt. Und dann so, ja, unterschlägt Nico jetzt Daten, cherrypickt er? Nein, selbstverständlich nicht. Sondern wenn wir halt, wir besprechen in den meisten Fällen sehr komplexe Sachverhalte, und die YouTube-Videos sind eh schon immer sehr lang, und das führt natürlich dazu, dass sie ein bisschen filtern muss und gewisse Dinge, wenn sie für das Verständnis des Sachverhaltes nicht sehr relevant sind, natürlich aussortiere. Weil ansonsten, wenn jetzt noch erklären würde, so hey, es gibt da auch übrigens noch Studien, die keinen Effekt gezeigt haben, der Grund, warum meine Studien keinen Effekt gezeigt haben, sind diese und diese Gründe, würde es einfach viel zu weit gehen. Und aber ich möchte hier ein Beispiel zeigen, weil wir gerade den Platz haben und weil ich es auch gerade bei der Hand hatte. Man sieht in den meisten der experimentellen Studien zum Thema Knoblauch oder daraus hergestellte Extrakte eine blutdrucksenkende Wirkung, in manchen aber nicht. Und beispielsweise, wenn ich jetzt ein Video zum Thema Knoblauch machen würde, würde ich jetzt im Podcast, besprechen wir das natürlich, aber in einem YouTube-Video oder noch mehr in einem Instagram-Reel, würde ich natürlich nur den Trial, also würde eine Meta-Analyse zeigen, am besten, wenn es eine gibt, oder in der Zusammenfassung von den Trials, und würde zeigen, schau, Knoblauch hat grundsätzlich eine blutdrucksenkende Wirkung. Weil, was zu viel Zeit kosten würde, wäre zu besprechen, ja, warte mal, es gibt ja einige Trials, die zeigen beispielsweise keine Wirkung, und der Grund dafür ist aber gut nachvollziehbar, weil die blutdrucksenkende Wirkung von Knoblauch ist grundsätzlich einmal erneut auf einige der organischen Schwefelverbindungen zurückzuführen, die dann zu gefäßwirksamem Stickstoffmonoxid umgewandelt werden, und dieses Stickstoffmonoxid verursacht eine Relaxation der glatten Muskelzellen, und damit weiten sich die Gefäße, weil sie sich entspannen, und das wiederum ist eben der Effekt, der Mechanismus, wie Knoblauch über mehrere Stoffwechselwege blutdrucksenkend wirken kann, über die Entspannung der Blutgefäße, über das Stickstoffmonoxid. Dieser Prozess, dass diese Umwandlungsprozesse stattfinden, ist aber von mehreren enzymatischen Prozessen und von mehreren Stoffwechselwegen abhängig. Und viele davon haben zum einen genetische Faktoren, das heißt, manche Personen reagieren mehr auf Knoblauch, als es andere tun. Und zum anderen hat es auch dietetische Faktoren, und mehrere Vitamine sind Kofaktoren. Das heißt, beispielsweise Personen, die schlechte Versorgung mit Vitaminen wie B9, also Folsäure, B6, Pyridoxin, B12, Cobalamin und weiteren haben, reagieren weniger stark auf Knoblauch mit dieser Blutdrucksenkenden Wirkung. Und in den allerwenigsten Studien mit diesen Stoffen, wird natürlich ein Nährstoffspektrum erhoben, sodass man sagen könnte, ja warte mal, bei den Probanden, wo es nicht geholfen hat, gibt es da vielleicht eine Differenzierung, ob die vielleicht genetische Prädispositionen haben oder ob sie einen Mangel an B9, B6, B12 haben oder andere Gründe. Und das alles im Detail zu besprechen, würde gerade bei so einem 2-Minuten-Reel natürlich das Reel viel zu lang machen und würde auch die Komplexität so stark erhöhen, dass es einfach im besten Wissen und Gewissen weglasse, weil es grundsätzlich nichts an der Grundaussage ändert, weil ja die Grundaussage ist, hab eine nährstoffbedarfsdeckende, ausgewogene, gesunde Ernährung und wenn du im Rahmen dieses Vorgehens Knoblauch in die Ernährung einbaust, dann wirst du, wenn du Hypertonie hast, grundsätzlich positive Effekte haben. Die Tatsache, dass es bei fast jedem Mechanismus genetische Outlier gibt, ist natürlich immer ein Thema, aber der größere Teil sind eher die nährstoffbedingten Probleme und die treten aber natürlich nur auf, wenn man die zugrunde liegende Empfehlung nicht beachtet, dass man sich eben nährstoffbedarfsdeckend ernährt. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von sehr, sehr vielen. Das heißt, wir sehen bei der Inklusion von gewissen Nährstoffen, von Vitaminen, von Carni-Nutrients etc. in manchen Studien Effekte, in manchen nicht, erneut eben. Weil es zum einen mal natürlich man quasi keine Baseline-Bestimmung macht, wie gut oder schlecht die verschiedenen Probanden in den Studien von alleine diese Carni-Nutrients synthetisieren. Man macht auch meistens keine Erhebungen, wie proteinreich und vor allem wie methioninreich ihre Ernährung ist. Und wenn jetzt beispielsweise in der Kontrollgruppe sehr proteinreich und sehr methioninreich gegessen wird und das eine junge Probandengruppe Anfang Mitte 20 ist, dann wird die natürlich auch eine relativ hohe Carnitin, Kreatin etc. Eigensynthese haben im Vergleich zu der Währunggruppe mit der Intervention. Und man wird dann nicht so stark ausgeprägte Effekte haben. Und wenn dann die Sample Size auch noch klein ist, kann es sein, dass man eben in manchen Studien dann keine statistisch signifikanten Effekte erfährt im Vergleich zu den Studien, wo man entweder ältere Probandengruppen hat oder wo man die Ernährung standardisiert oder. Und ja auch bei der Kreatinsynthese. Mehrere B-Vitamine sind Kofaktoren bei der Synthese, Cholin ist Kofaktor bei der Synthese und so weiter und so fort. Und daher ist es eben, wann immer wir Stoffe besprechen, natürlich zeigen wir den Balance of Evidence, wir besprechen aber nicht jedes einzelne kleine Detail, weil es einfach sonst so kleinteilig werden würde, dass die Quintessenzen verloren gehen würden und dass auch der Überblick verloren gehen würde. Und Leute können sich aber sicher sein, dass wir, oder dass ich primär jetzt einmal in dem Moment, im Rahmen der Recherche selbstverständlich nach bestem Wissen und Gewissen, wenn ich gewisse Dinge vorfiltere, das niemals auf eine manipulative Art mache, um gewisse Narrative zu spinnen, sondern immer nur so weit vorselektiere, damit es das Gesamtverständnis des Sachverhaltes unterstützt, ohne dass es eben in gewisse Richtungen leitet, in die es aber nicht leiten würde, wenn man diese zusätzlichen Informationen dazugeben würde. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ja, ich hoffe, es haben jetzt auch alle anderen verstanden, die das bisher nicht wussten. Aber nee, das macht das also für mich natürlich auf jeden Fall Sinn, weil, wie du sagst, man kann halt nicht in einem 2-3-Minuten-Reel alles über Knoblauch sagen. Also ich war gerade erstaunt darüber, dass wir jetzt so lange über Knoblauch gesprochen haben. Es ist offensichtlich also durchaus möglich, ja. Aber eben in einem Instagram-Format natürlich nicht.
Nee, und auch auf YouTube. Es ist einfach, also es ist natürlich, ich kann auch, ich habe ja teilweise auch, du weißt das, weil du hast die geschnitten früher, 40-minütige YouTube-Videos gemacht, aber das bringt den Leuten ja auch nichts, muss man ehrlich sagen. Die wurden auch nicht gut geklickt, die Leute haben die Quintessenz nicht verstanden. Zwei letzte Sachen noch, dann bin ich auch mit den wichtigsten Punkten am Ende. Man könnte interessanterweise noch wirklich mehr sagen, wenn man sich die Publikationen zum Beispiel von Professor Kruber-Sieg-Hausmann anguckt, da wird man merken, da ist noch sehr viel mehr Spannendes, aber nur zwei wichtige Dinge. Bei frischem Knoblauch gilt grundsätzlich die Empfehlung, dass man ein bisschen aufpasst, dass es gewisse Wechselwirkungen mit Medikamenten geben kann, die einen gerinnungshemmenden Effekt haben. Das heißt, sehr hohe Mengen an frischem Knoblauch und Gerinnungshemmer können Wechselwirkungen unerwünscht hervorrufen. Bei schwarzem Knoblauch ist das noch nicht ausreichend erforscht, aber nachdem das Allicin hier die bioaktive Substanz ist, die dafür mitverantwortlich ist zu großen Teilen und das Allicin abgebaut ist und das SAC diese Wirkungen aller Voraussicht nach nicht hat, das ist auch das, was Frau Kruber-Sieg-Hausmann nahelegt, dass es eben bei den geruchslosen Knoblauchpräparaten aus fermentiertem Knoblauch etc. nicht auftritt, aber wir wollen es trotzdem mal der Vollständigkeit halber gesagt haben und eben vor allem, wenn man jetzt eine große Operation vor sich hat, dann würde man tatsächlich frischen Knoblauch nicht in großer Menge am Tag davor essen und die würde einfach aus Gründen der Sicherheit auch sagen, vielleicht auch nicht zwei ganze Knoblauchzehen fermentierten Knoblauch essen. Trotzdem muss man sagen, wahrscheinlich würde es beim schwarzen Knoblauch erneut auch nichts machen, weil die Effekte eben, also weil die Wirkung einfach größere therapeutische Breite hat. Das wollte ich noch sagen. Und sowohl frischer als auch fermentierter Knoblauch, bitte den Hinweis beachten in der Küchenzubereitung. Sobald man höhere Temperaturen erreicht, im Bereich von 200 Grad Celsius plus, wird frischer genauso wie fermentierter Knoblauch bitter. Das heißt, wenn man jetzt quasi in der Gemüsepfanne mit rösten würde, eher erst am Ende zugeben, damit er nicht mit zu viel Hitze in Kontakt kommt. Ansonsten kann man aber seiner Fantasie und Kreativität wirklich freien Lauf lassen. Dadurch, dass er eben nicht dieses schwefelige, scharfe, teilweise beißende Aroma hat, passt er eigentlich fast überall dazu. Also das führt auch dazu, dass man auf diversen Rezepteblogs auch Süßspeisen mit schwarzem Knoblauch findet, vor allem in Kombination mit Schokolade, von Schokomousse, Schokotorte, Schoko-Eiscreme, Schoko-Cookies, aber auch in beispielsweise Smoothies eingearbeitet, funktioniert da wunderbar. Und natürlich in deftige Gerichte, in quasi alles. Man kann in Teige dazugeben, kann mit ihm backen, kann schwarzes Knoblauchbrot machen, kann im Prinzip in Nudelgerichte, in Risotto den schwarzen Knoblauch dazugeben. Man kann Salatdressings wie eine schwarze Knoblauch-Vinaigrette machen, man kann Dips machen wie schwarze Knoblauch-Aioli, man kann es als Marinade nehmen und dann Tofu damit zum Beispiel glasieren am Ende und so weiter und so fort. Also man kann quasi wirklich, mir fällt kein Gericht ein, wo man ihn nicht reingeben kann, wo er das Gericht nicht ein bisschen spannender macht und potenziell auch etwas nährstoffdichter. Zum Schluss nur noch der Hinweis, wir haben, wie gesagt, beim Hofschätzer Shop ebenfalls Schwarz und Knoblauch. Würde mich sehr freuen, wenn Leute Interesse haben, da mal vorbeizugucken. Wir haben bei Hofschätzer versucht, schöne Auswahl an hochwertigen Lebensmitteln von ausgewählten Landwirten und Manufakturen zu sammeln. Neben Schwarz und Knoblauch gibt es eben auch noch viele hochwertige Essige, hochwertige Öle, gekeimte Getreide und gekeimte Ölsaat und weiteres. Natürlich die Maranhof-Produkte und vieles, vieles weitere. Und eben diesen einzigen österreichischen bio-schwarzen fermentierten Knoblauch, der direkt im Burgenland angebaut und verarbeitet wird und über unseren Shop bestellt werden kann. Das war es soweit von meiner Seite aus. Bei dir noch irgendeine Frage offen zum Thema Knoblauch oder zu Artverwandten?
Ich glaube, ich weiß unproportional viel über Knoblauch. Von dem her, nee, von meiner Seite her da aktuell keine weitere Rückfrage mehr. Vielen Dank dir für die vielen spannenden Informationen. Ich würde sagen, wir verlinken einfach auch direkt den Knoblauch selbst in der Podcast-Beschreibung. Und ja, an dieser Stelle bleibt mir nur mehr zu sagen bzw. zu wünschen frohe Weihnachten, schöne Feiertage. Also wenn der Podcast online geht, stehen wir kurz vor Weihnachten. Und wir freuen uns, wenn ihr nach der Pause wieder mit dabei seid. Wir wissen ehrlich gesagt noch nicht genau, wie lange die Pause gehen wird. Aber sobald es da Neuigkeiten gibt, meldest du dich natürlich auf Social Media. Und ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns sehr gerne eine positive Bewertung da. Und ansonsten wünschen wir wie immer alles Gute und beste Gesundheit.